Vortragsreihe im Wintersemester 2014-2015. Grenzen der Ökonomisierung. Zweiter Vortrag. PD Dr. Joachim Bold. Effizienz, Gerechtigkeit, Fürsorge. Von den Zielen medizinischen Handelns.
Meine Damen und Herren, wir wollen uns mit dem Thema beschäftigen Ökonomie und Medizin. Da möchte ich Ihnen ein paar Einblicke geben, insbesondere in die ethischen Herausforderungen, die mit dieser Konstellation verbunden sein können. Ich hoffe, Ihnen dabei ein paar auch Themenbereiche nennen zu können, die Sie vielleicht jetzt nicht unbedingt gleich erwarten, wenn Sie diese Zusammenstellung hören, Ökonomie und Medizin. Aspekte, die sich verbinden mit der Frage oder vielleicht auch dem Menetekel von der Ökonomisierung der Medizin. Und das ist ja dann doch so ein Schlagwort, von dem man auch öfter in den Medien immer mal wieder liest, bei so verschiedenen Skandalgeschichten, von denen wir ja in der Medizin leider nicht verschont bleiben. Ökonomisierung, was meint man damit überhaupt? Da will ich hin. Ökonomisierung, das ist so eine Wortbildung, die kennen Sie aus ganz verschiedenen Zusammenhängen. Es gibt nicht nur die Ökonomisierung, es gibt auch die Technisierung und es gibt die Medikalisierung, die Pathologisierung, es gibt auch so etwas wie die Moralisierung, ja, von Bereichen, von Problemen. Und damit meint man üblicherweise immer irgendwas Negatives. Ja, da passiert etwas, was man nicht so gerne haben möchte. Das deutet dieses Suffix von der Isierung schon an. Und was möchte man da nicht haben? Da greift ein bestimmter Bereich, und das ist der da genannt wird in diesen verschiedenen Substantiven, die wir da vor uns haben, greift auf etwas anderes über in irgendwie unstatthafter Weise. Ja. Also Ökonomisierung, das ist nicht nur ein beschreibender Begriff, das ist auch gleich schon ein wertender Begriff. Die Ökonomie greift auf irgendwie nicht akzeptable Weise oder möglicherweise auch gefährliche Art und Weise in den Bereich der Medizin über. Das ist damit gesagt, wenn man von der Ökonomisierung der Medizin spricht, und das finden Sie in diesen anderen Wortbildungen eben genauso. Dessen muss man sich bewusst sein, ja, also wenn ich sage, es gibt eine Ökonomisierung der Medizin, dann ist das auch schon eine Wertung. Und Wertung, das hat etwas mit auch mit Ethik zu tun. Ja, in der Ethik, da werten wir Zustände, soweit das denn möglich ist, nach bestimmten ethischen Kriterien. Und das wollen wir uns anschauen, was das für Kriterien sein können und welche Spannungsverhältnisse das denn sind, wo die Ökonomie auf unstatthafter Weise möglicherweise in den Bereich der Medizin einwandert. Zunächst mal ist die Verbindung von Ökonomie und Medizin nichts Neues, ja, und auch nichts per se Bedenkliches. Also auch kein Ethiker würde sagen, nur weil es da irgendwo ökonomische Phänomene in der Medizin gibt, müssen wir uns gleich Sorgen machen. Das sehen Sie schon daran, dass Ökonomie und Medizin, auch wenn Sie so ein ganz kleines bisschen historisch zurückschauen, nie getrennte Phänomene waren. Ja, es gab die Heilermärkte des Mittelalters, also da konnte man auf Märkten sich medizinische Dienstleistungen kaufen, oft chirurgische Dienstleistungen oder auch ärztliche Dienstleistungen. Es gab im Mittelalter und Neuzeit das Phänomen der Leibärzte, die waren bestimmten hochstehenden Personen zugeordnet und empfingen Geld dafür von diesen Personen für ihre Arbeit. Und heute kennen wir die IGEL-Leistungen zum Beispiel, also als Leistungen, die sie dann aus eigener Tasche bezahlen, dem Arzt gegenüber. Und natürlich das ganze Krankenkassenfinanzierungs- und Abrechnungssystem, auf dem unser Gesundheitssystem fußt, ist ein ökonomisches Phänomen. Also wir haben immer ökonomische Phänomene in der Medizin, und dass das so ist, ist nicht schlecht. Ja, das ist sogar notwendig. Also ohne Ökonomie kann es keine Medizin geben. Das ist ein Dienstleistungsbereich, wo Leistungen erbracht werden, die auch irgendwie bezahlt werden müssen. Die Frage ist dann nur, von wem? Und die Frage ist natürlich auch immer ein wenig, in welchen Arten und Weisen oder wo gibt es Grenzen für die Frage, wie weit solche ökonomischen Phänomene in die Medizin einwandern können und sollen. Und ich möchte jetzt, wenn ich über Ökonomisierung spreche, eine sehr breite Definition davon verwenden, was Ökonomisierung sein kann. Das betrifft nicht nur die Tatsache, dass es Ökonomie in der Medizin gibt und vielleicht auf immer ja, umfassendere Art und Weise gibt, sondern es betrifft eine bestimmte Art der Annahme davon, was denn überhaupt rationales Verhalten sein soll und wie wir uns selbst und damit dann auch uns selbst in der Medizin als handelnde Subjekte verstehen sollen. Also ökonomische Rationalität, der Homo oeconomicus. Das soll die definitorische Grundlage für Ökonomisierung in diesem Vortrag sein. Und was damit gemeint ist, ist, Sie finden in der Ökonomie eine bestimmte Vorstellung davon, wie Menschen eigentlich handeln, was so die grundlegenden motivationalen Faktoren für menschliches Handeln sind. Und die erste Annahme dabei ist, Menschen verhalten sich idealtypischerweise und streben danach, sich rational, rein rational zu verhalten. Das kann immer noch sehr, sehr vieles Unterschiedliches heißen. In dieser ökonomischen Theoriebildung heißt rationales Verhalten ein Verhalten, was an Nutzenmaximierung orientiert ist. Also was wollen wir als rationale Wesen? Wir wollen unsere eigenen Ziele und unsere eigenen Wünsche so effizient wie möglich erreichen, umsetzen und erreichen. Und die Annahme ist, das ist das, was wir immer tun und wollen, egal in welchen Bereichen wir uns bewegen. Und darauf muss man auf möglichst gute Art und Weise Antworten finden, ja, wie so eine Nutzenmaximierung möglichst optimal stattfinden kann. Das ist dann Aufgabe der Ökonomie. Und dieses Konzept von ökonomischer Rationalität, das ist nun ein sehr umstrittenes Konzept von Rationalität. Und ich will Ihnen da nicht das ganze Feld der Diskussion vorstellen, der verschiedenen Rationalitätskonzepte, die es so gibt. Aber ich möchte Sie doch auf ein auch breites alternatives Konzept aufmerksam machen. Und das ist das, also die Idee, die einem nun als Ethiker nicht so fern liegt, dass das menschliche Verhalten und Handeln doch auch, ja, und vielleicht doch auch öfter als wir denken, sich an Rationalitätskonzepten messen lässt, die etwas damit zu tun haben, auf welche Art und Weise und inwieweit wir mit unseren Handlungen Verantwortung für andere nehmen und bereit sind, Rechenschaft gegenüber anderen abzulegen dafür, was wir da tun. Ja, also ein Handeln, das unter Rechtfertigungsbedingungen steht, die von anderen mit für uns gesetzt werden. Also das heißt, wir begeben uns dann in einen Diskurs, wir verhandeln darüber, was sind denn eigentlich gute Ziele, die wir haben könnten. Wir nehmen die nicht einfach für gegeben an, sondern schauen nach, ist das etwas, womit andere sich einverstanden erklären können. Und dann, wenn wir denken, ja, das ist doch der Fall und wir tun vielleicht anderen sogar etwas Gutes mit diesen Zielen, dann, ja, dann orientieren wir uns daran und handeln entsprechend. Und da finden Sie manchmal das Schlagwort, lange nicht so verbreitet wie der Homo oeconomicus, aber manchmal trifft man drauf vom Homo ethicus dafür, ja, was zunächst mal wirklich noch keine bestimmte jetzt ethische Ausrichtung des Handelns in einem engeren Sinn meint, sondern zunächst mal wirklich nur die Bereitschaft zu sagen, ich gucke auch auf die Auswirkungen meines Handelns für andere und orientiere mich nicht einfach an meinen eigenen Wünschen. Und wenn man nun von der Ökonomisierung in der Medizin spricht, dann wäre die These eben die, dass das effiziente Erfüllen eigener Ziele, und das können auch systemische, also institutionelle Ziele sein, das effiziente Erfüllen individueller oder systemischer Ziele Priorität gewinnt vor einer Ausrichtung des eigenen Handelns an den Prinzipien des Homo oeconomicus, hier kurz gefasst jetzt an einem Leitbild von Fürsorge, ja, Ausrichtung des eigenen Handelns, Verantwortung des eigenen Handelns gegenüber anderen. Das soll mit Ökonomisierung in der Medizin gemeint sein, also nicht einfach das Phänomen, wir haben Ökonomie in der Medizin, sondern es gibt immer wieder Punkte, an denen offensichtlich, manchmal nicht so ganz offensichtlich, diese Idee, wir sollten doch unser Handeln am effizienten Erfüllen eigener Ziele ausrichten, Vorrang gewinnt vor der Idee, wir haben so etwas wie Fürsorgepflichten. Und ich will Ihnen jetzt drei Beispiele dafür nennen, wo das meines Erachtens der Fall ist oder vielleicht in Zukunft der Fall sein könnte. Also man muss, ja, es ist eine Mischung aus Gegenwartsdiagnose und ein wenig auch Blick in die Zukunft. Und das sind Bereiche, die, ja, ich würde vermuten, die kennen Sie alle ein wenig aus der Diskussion, aber möglicherweise immer, also oder aus den Medien, aber möglicherweise immer ein bisschen in anderen Zusammenhängen als die, in denen ich Ihnen das jetzt hier präsentieren möchte. Das erste Feld ist das sogenannte Feld des Enhancements, Verbesserung menschlicher Fähigkeiten mit medizinischen Mitteln. Sie können auch sagen, Medizin als Anthropotechnik, also Medizin als die Technik vom Menschen. Und eine Definition wäre die, was machen Sie, wenn Sie Enhancement betreiben? Sie verbessern menschliche Eigenschaften mittels direkter, technischer oder auch pharmakologischer Eingriffe in den Körper. Ja, und welche Technik, wenn die Medizin denn eine Technik ist, könnte das besser als die Medizin? Ja, niemand kennt sich so gut mit dem menschlichen Körper aus wie die Ärztinnen und Ärzte, die jetzt klassischerweise sich da sehr beschränken und versuchen, Krankheiten zu heilen. Aber warum beschränken sie sich eigentlich so sehr, kann man doch fragen. Ja? Man kann doch auch menschliche Eigenschaften nicht nur wiederherstellen, sondern auch verbessern. Und das ist ein alter Menschheitstraum, ja, dass man das könnte. Da müssen Sie jetzt gar nicht so sehr in die aktuelle medizinische Technologie schauen, sondern da dürfen Sie auch in die Literatur schauen oder in die Malerei. Und Sie werden immer solche Vorstellungen finden, dass das doch eigentlich auch eine Aufgabe der Medizin sein könnte, solche Verbesserungen menschlicher Fähigkeiten herbeizuführen. Ein Beispiel, das ist der Cyborg. Eigentlich kam der mal aus der Raumfahrt schon lange her, 60er, 70er Jahre, die Frage danach, wie kann man eigentlich den Menschen instand setzen, dass er lange Weltraumreisen überstehen kann. Also hatte durchaus so einen auch angewandter technischen Hintergrund, inzwischen zur Chiffre geworden für alle Formen von solchen technisch aufgerüsteten Mensch-Maschine-Zwitterwesen. Ja? Eine Selbstverbesserung menschlicher Fähigkeiten. Oder, da müssen Sie ein bisschen länger zurückschauen, oder können Sie ein bisschen länger zurückschauen, der Jungbrunnen. Auch eine Vision davon, dass es uns mit Hilfe wundersamer Mittel gelingen könnte, bestimmte körperliche Verfallsprozesse aufzuhalten, ja, oder sogar rückgängig zu machen. Also auch eine Verbesserungsvision. Und natürlich gibt es da nicht nur die Utopien, also die so etwas als positives Ideal ausmalen, sondern Sie finden das auch als Dystopien, diesen technischen verbessernden oder auch vermeintlich verbessernden Zugriff auf den Menschen. Und da wäre dann so etwas wie Brave New World von Aldous Huxley ein Beispiel mit der Soma-Pill, der Körperpille, die die Menschen in einem durchaus glücklichen Zustand hält. Die beschweren sich nicht darüber, dass sie in diesem Zustand sind, aber doch ein Zustand, der als Mangel ausgemalt wird in diesem Roman. Ja. Das ist das Feld der kulturellen Beschäftigung mit diesem Thema, aber es ist eben nicht nur ein kulturelles, also ein Thema der Malerei oder der Literatur, sondern da kann man so einiges machen und Sie kennen das alle aus dem Bereich der Verbesserung körperlicher Fähigkeiten, das ist nämlich das Doping im Sport. Doping im Sport ist Körper-Enhancement. Sie können Kraft und Schnelligkeit mit Hilfe bestimmter medizinischer Mittel verbessern, auch die Ausdauer und auch so etwas wie die ästhetische Chirurgie können Sie zu diesem Bereich zählen, also Sie können auch Aussehen verbessern. Darauf beschränkt sich das aber nicht, Sie können auch Emotionen, Stimmungen verbessern, also Sie können auch bei Menschen, die nicht in einem klinischen Sinn depressiv sind, mit bestimmten, meistens dann pharmakologischen Mitteln, die Stimmung noch weiter steigern, ja, noch weiter verbessern. Oder Sie können mit Hilfe bestimmter Hormone, das Oxytocin, können Sie so etwas verbessern wie die Fähigkeit, einem anderen Menschen zu vertrauen. Ja. Also Sie können die Vertrauensseligkeit erhöhen, indem Sie so ein bestimmtes Mittel geben. Und schließlich können Sie auch den Bereich der Kognition mit medizinischen Mitteln verbessern. Das betrifft vor allen Dingen den Bereich von Konzentration und Wachheit. Also man kann die Konzentrationsfähigkeit erhöhen, man kann die Phasen von Wachheit verlängern mit Hilfe medizinischer Mittel. Sie können aber auch, zumindest wird daran geforscht, Gedächtnisleistungen verbessern, ja, über das normale Maß hinaus. Wie man das macht, da gibt es ganz unterschiedliche Mittel und man kann die, wenn man die ein bisschen sortiert, dann können Sie so eine Tabelle wie diese hier benutzen. Also das Allermeiste bewegt sich im Bereich der Pharmazeutika, insbesondere der Psychopharmazeutika, wo sie eben so etwas wie Stimmungsaufheller und konzentrationserhöhend wirkende Medikamente finden. Aber auch das Sportdoping mit EPO würde in diesen Bereich gehören. Es gibt Implantate, mit denen sie bestimmte Verbesserungen menschlicher Fähigkeiten erreichen können. Also die Cochlea- und Retina-Implantate. Die Cochlea-Implantate kennt man aus der Krankenversorgung. Cochlea-Implantate sind dazu da, das Hören wiederherzustellen bei meistens sehr jungen Patienten, die taub geboren sind. Sie können sich aber auch vorstellen, dass Sie mit so einem Implantat, und das ist jetzt ein Blick in die Zukunft, Spektren des Schalls hörbar machen, der für normale Menschen nicht hörbar ist. Ja, also da gibt es im Grunde genommen keine technische Hürde. Das wäre denkbar. Sie könnten auch, und daran wird auch schon hin und wieder mal geforscht, Retina-Implantate entwickeln, die nicht nur blinden Menschen es ermöglichen, wieder Konturen, Schemen oder vielleicht auch noch besser Formen wahrzunehmen, sondern möglicherweise auch Bereiche des für uns nicht sichtbaren Lichts sichtbar zu machen. Ja, Infrarot sehen zum Beispiel. Wärmebildkameras haben wir schon. Warum das nicht mit Hilfe eines Implantats ermöglichen eigentlich? Und schließlich gibt es den großen Bereich der Brain-Machine-Interfaces. Das sind auch Implantate, die ins Gehirn eingeführt werden und die es ihnen ermöglichen, bestimmte Gehirnsignale auszulesen, also bestimmte Signale, die das Gehirn aussendet, nutzbar zu machen, zum Beispiel für die Steuerung von Prothesen. Aber auch umgekehrt können sie stimulieren mit diesen Prothesen. Das macht man zum Beispiel bei Parkinson-Patienten, um deren Zitterneigung, Tremor zu unterdrücken. Das funktioniert ganz gut. Theoretisch denkbar, ist ja nicht gemacht, aber theoretisch denkbar wäre auch, man weiß das über die Nebenwirkungen, die da manchmal auftreten, sie können mit so etwas zum Beispiel auch Stimmungen modulieren, bis hin zum Auslösen von manischen Schüben. So weit würde man beim Enhancement natürlich nicht gehen wollen, ja, weil das dann ein Krankheitszustand wäre. Aber so ein Wohlbefinden ist da möglicherweise auch erreichbar. Ja, und das Feld können Sie noch weiter aufgliedern. Was könnte ich noch nennen? Die Prothesen, Arm- und Beinprothesen kennen Sie auch aus dem Sport und da eben auch gleich verbunden mit der Diskussion darum, ob das nicht eigentlich eine Verbesserung und im Fall des Sports dann möglicherweise unzulässige Verbesserung ist. Wenn Sie an Oskar Pistorius zum Beispiel zurückdenken mit seinen Beinprothesen, wo die Diskussion ja eine lange Zeit war, inzwischen diskutiert man bei Oskar Pistorius andere Dinge, aber vor einigen Jahren noch war die Diskussion vor allen Dingen, die ermöglichen ihm die Beinprothesen ein schnelleres Laufen, als das unsere natürlichen Beine so tun. Und schließlich, und das ist nun wirklich ein Blick in die Zukunft, aber einer, wo Sie auch bei Tierversuchen auch schon erste Ergebnisse sehen, Sie können auch an Gentechnik denken, wenn Sie diese Enhancement-Technologien sich anschauen. Es gibt einen bestimmten Stoff, das Myostatin, das sorgt dafür, dass das Muskelwachstum ab einem bestimmten Zeitpunkt nicht mehr weitergeht, ja, gebremst wird. Das kann man abschalten, gentechnisch, das hat man bei Mäusen schon gemacht. Können Sie sich mal im Internet angucken, sieht man schöne Bilder, wie diese Mäuse aussehen, wenn Sie das Myostatin abschalten. Die kriegen immer größere und größere muskelbepackte Körper. Ja. Für bestimmte Sportarten mag das auch ein Vorteil sein, über so einen Körper zu verfügen. Also, und sonst müsste man es ein bisschen besser steuern, als man das jetzt vielleicht bei diesen Mäusen gemacht hat. Aber denkbar, ja, auch das unbegrenztes oder zumindest über das natürliche Maß hinausgehendes Muskelwachstum. Sollen wir das wollen? Ja, ist das was Gutes oder nicht? Also das hört sich alles so ein bisschen gruselig an vielleicht. Aber Sie können sich ein relativ einfaches Argument machen und diskutiert wird das eben in der Tat auch in dieser Form, das darauf hinausläuft, dass das doch eigentlich eine gute Sache ist, ja, solchen Enhancement-Technologien zu befördern. Wie funktioniert dieses Argument? Das baut sehr auf der Idee auf, dass die entscheidende Leitnorm für unser Verhalten doch immer ist, dass wir unsere Ziele so effizient wie möglich erreichen können sollen. Ja? Also sich selber verbessern, das ist doch immer gut. Und sich zu verbessern heißt, die eigenen Ziele möglichst effizient erreichen zu können. Und nun haben wir mit der Technologie, ja, mit den technischen Mitteln, Mittel an der Hand, die eben auf besonders direkte und häufig auch sehr effiziente Art und Weise bestimmte Zielzustände herbeiführen können. Ja, das ist genau das, was Technik ist und was Technik kann, solche Ziele, die wir dann definieren, herbeizuführen. Und wenn das so ist, ja, dann ist zunächst mal die Folgerung, dass wir doch Enhancement wollen sollten. Und dann würde man immer noch ein wenig schauen natürlich, ja, was haben wir denn vielleicht für Nebenwirkungen zu erwarten, was gibt es für weitere Konsequenzen dieser Technologien, müssen wir da möglicherweise ein klein wenig an dieser positiven Konklusion von der zurücktreten. Aber zunächst mal wäre sozusagen die prima facie Haltung, die erste, die unmittelbare Haltung zu dieser Problemstellung, ja, das ist doch etwas, was wir fordern sollten. Und das tun viele Leute, auch Kollegen von mir. Und die machen dann so Manifeste, ja, heißen die dann manchmal auch, wo dann zum Beispiel so, dann werden da so Beispiele gebracht, ja, wo man das denn überhaupt, also wo man sich das vorstellen könnte, wo das doch ganz hilfreich wäre. Zum Beispiel ist es ja bekannt, und ich karikiere das jetzt ein bisschen, aber nur ein ganz kleines bisschen, dass Dichter Menschen sind, die so schwermütig sind. Ja? Und das ist doch eigentlich schade, weil doch auch Dichter fröhliche Menschen sein können sollten. Also warum bietet man nicht zum Beispiel für Dichter an, die jetzt nicht im klinischen Sinn depressiv sind, aber eben doch ja immer so ein bisschen betrübt durch die Gegend laufen, dass sie sich mit so einem medizinischen Stimmungsaufheller ein bisschen in bessere Stimmung bringen könnten, ja, und vielleicht sogar, und das ist jetzt wirklich ein Zitat, könnte das doch dazu führen, dass die Dichter dann auch mal so fröhlichere Gedichte schreiben, ja, das wäre doch schön. Also, das wäre so ein Beispiel, ja, wo wir eine segensreiche Wirkung dieses Enhancements hätten. Ein etwas ernsteres Feld ist das der ernster auch deshalb, weil wir das tatsächlich ja auch schon in der Praxis sehen, die Anwendung dieses Medikaments, also Lernpillen für Schulkinder und ja vielleicht auch Studierende. Das ist etwas, was meistens nicht unter dem Oberbegriff Enhancement diskutiert wird, sondern unter dem Oberbegriff ADHS und Behandlung von ADHS, das Attention Deficit and Hyperactivity Syndrom. Also Kinder, denen es schwerfällt, sich zu konzentrieren und die unruhig in der Klasse sitzen. Wie kann man diesen Kindern helfen? Und es gibt ganz sicher einige Kinder, denen man sehr gut helfen kann mit einem Medikament namens Ritalin. Man sieht allerdings, dass die Verschreibungszahlen da sehr in die Höhe gehen und man weiß nicht so richtig, wie man sich das erklären soll. Also ob das nun wirklich nur daran liegt, dass wir mit einmal so eine epidemische Ausbreitung dieser Krankheit haben oder ob da möglicherweise andere Faktoren eine Rolle spielen. Und andere Faktoren könnte eben der Faktor sein, dass wir das Ritalin als eine Art Lernpille auffassen, ja, die es Kindern auch dann, wenn sie nicht krank sind, doch ermöglicht, besser sich an dieses vorgegebene System Schule anzupassen und da besser lernen zu können, als es ihnen von Natur aus möglich wäre. Das, bei Studierenden sieht man das ein bisschen besser, was das in Richtung Enhancement heißen kann, weil da insbesondere in so Fächern wie Medizin und den Rechtswissenschaften, wo man viel lernen muss, in kurzer Zeit für große Klausuren immer wieder, das sind dann schon eher so jetzt sporadische Berichte, ja, aber auf dieser Basis von Berichten oder schauen Sie mal, was Sie auch dazu im Netz so finden, an Erfahrungsmitteilungen oder Forenbeiträgen, immer wieder Diskussion darüber gibt, ja, welche Mittel man da gut verwenden kann und was einem da am besten hilft. Nicht im Sinne von, ich bin krank und brauche was, sondern im Sinne von, ich muss jetzt 3 Tage am Stück durchlernen, wie kann ich das schaffen? Und Sie kriegen da was dafür und das ist nicht Ritalin. Und mehr sage ich jetzt hier erstmal nicht. Nachher im Gespräch können wir uns darüber ja unterhalten. Bitte? Sie sind alle aus dem Alter raus, ja, vielleicht, ja. Ja, was Sie auch in der Literatur dann finden, in dieser auch durchaus ethischen Diskussion um das Enhancement, sind auch die Ideen, dass Sie bestimmten Berufsgruppen das Enhancement empfehlen oder vielleicht sogar vorschreiben könnten, wenn das gesellschaftlich oder individuell einen Nutzen verspricht. Das könnten zum Beispiel Piloten sein, ja, die ja auch sehr lange wach bleiben müssen auf so Langstreckenflügen und das nicht so richtig schaffen oft. Und dann muss man für teures Geld da doppelte Leute mitfliegen lassen. Und das ist sehr aufwendig und ineffizient. Wie kann man das effizienter machen? Sie geben diesen Piloten die entsprechenden Wachmacher, die das ermöglichen. Ja? Und möglicherweise könnte man denen das ja sogar per Arbeitsvertrag vorschreiben. Also in diese Richtung geht die Diskussion. Und das ist eine ethische Diskussion. Also die Leute, die das hier befürworten, sind Juristen, aber auch Ethiker, ja? Und Mediziner. Die denken ja, in so eine Richtung müssen wir doch gehen, wenn wir unsere Gesellschaft effizient gestalten wollen. So, und dass mir das nicht so gut gefällt, das merken Sie schon. Was ist das eine, was man sich da sehr bewusst machen muss, wenn man in diese Richtung weiterdenkt? Der eine sehr wichtige Punkt ist der, die eine große Leitnorm und Leitunterscheidung, die wir aus der Medizin kennen, nämlich die zwischen Krankheit und Gesundheit, die wird hinfällig, wenn Sie die Medizin als eine Technik verstehen, die auch zur Verbesserung menschlicher Fähigkeiten da ist. Und da hängt viel mehr dran, als man sich das vielleicht so im ersten Augenblick klar macht. Die Unterscheidung von Krankheit und Gesundheit, die leitet nämlich auch zum Beispiel unser Bild davon, wer wir als diejenigen sind, die zum Arzt kommen. Wenn wir uns dann als Patient beschreiben, dann beschreiben wir uns als die Leidenden. Patients kommt vom Leiden. Das heißt, als Leute in einem defizitären Zustand, die Hilfe benötigen. Und der Arzt ist ein Therapeut, jemand, der uns helfen soll, wieder unseren alten Ausgangszustand zurückzugewinnen. Und das impliziert eine ganz bestimmte Beziehung auch zwischen Arzt und Patient. Und die haben Sie nicht, wenn Sie die Medizin als Anthropotechnik, die auch für Enhancement da sein soll, verstehen. Dann sind Sie nämlich ein Kunde. Und der geht zum Arzt und der Arzt ist nicht der Heiler, sondern der Arzt ist derjenige, der Ihnen bestimmte Dienstleistungen anbieten kann. Der kann einen Katalog vor Ihnen ausbreiten und dann kann er Ihnen das beschreiben, was diese Technologie an Ihnen bewirken wird und jene und welche Nebenwirkungen. Und Sie zeigen auf die Sie gerne hätten, ja, als gesunder Kunde beim Arzt. Manchmal ist das ja heute schon so, hat man den Eindruck. Das ist aber so ein bisschen das Gesamtbild, ja, was dann dahinter steht und was sich noch stärker als heute vielleicht entwickeln könnte. Der Arzt als Anbieter von Know-how und der Patient als Kunde. Also das ist zunächst mal nichts weiter als eine auch begriffliche Diagnose. Das muss noch nicht gut oder schlecht sein, ja, aber es ist eine Verschiebung, die das Selbstverständnis der Medizin und auch unser gesellschaftliches Verständnis von Medizin sehr grundlegend ändern würde. Und das Zweite, und jetzt wird es ein kleines bisschen ethischer, was auffällig ist zunächst mal bei diesen Enhancement-Technologien, ist, dass sie an Problemstellungen auf eine sehr besondere Art und Weise herangehen. Und die habe ich Ihnen mal versucht, hier in so drei Stichworten zu benennen. Das erste ist, dass Sie offensichtlich, wenn Sie so Enhancement-Technologien benutzen wollen für bestimmte Problemstellungen, dass Sie das Verständnis dieser Probleme somatisieren, also auf den Körper beziehen. Wenn Sie zum Beispiel sich überlegen, dass Sie doch die Konzentrationsfähigkeit durch ein Medikament verbessern können und nicht so sehr daran denken, dass man ja ausschlafen könnte oder vielleicht das Interesse eines Schülers für ein bestimmtes Thema durch welche Maßnahmen auch immer wecken könnte, ja, dann schauen Sie eben in dieser Problemkonstellation, der Schüler ist unaufmerksam, auf den Körper des Schülers und überlegen, was ist denn bei diesem Körper falsch gerade und wie kann ich denn dafür sorgen, dass die Synapsen da aufnahmefähiger werden. Ja? Und Sie überlegen sich eben nicht, welches Thema habe ich da eigentlich gerade und interessiert den das überhaupt und wie kann ich das denn so darbieten, dass es den vielleicht mehr interessiert. Also Sie schauen auf den Körper. Sie schauen, erster Punkt. Zweitens, Sie schauen nicht nur auf den Körper, sondern Sie schauen auch immer auf den individuellen Menschen im Gegensatz zu seiner sozialen Umwelt. Ja, das ist besonders auffällig, auch wieder beim Lernen, aber auch bei so etwas wie der Schönheitschirurgie, wo es auch eine große Diskussion gibt. Ja, wie kommt das eigentlich, dass so viele Menschen unzufrieden sind mit ihrem Aussehen und sich solchen gravierenden Eingriffen wie schönheitschirurgischen Eingriffen unterziehen? Und eine These ist ja die, wir haben bestimmte gesellschaftliche Normen davon, was es heißt, schön zu sein. Zu denen kann niemand von uns wirklich, denen entspricht niemand von uns wirklich. Aber der Druck, ja, durch diese Norm ist so groß, dass Einzelne immer wieder der Meinung sind, sie müssten da chirurgisch etwas machen. Also die These wäre da dann, wir haben in diesem Umfeld von individuellem Wunsch und sozialer Umgebung einen Druck, einen sozialen Druck und man könnte auch doch auf den schauen eigentlich, ja, um vielleicht dieses Problem zu lösen. Aber im Bereich der Enhancement-Technologien schauen wir auf den individuellen Menschen, der zum Arzt kommt und sagt, ich hätte gerne einen bestimmten ästhetisch-chirurgischen Eingriff. Ja. Und dann bieten wir ihm eine Lösung auf dieser Ebene an und diskutieren die gesellschaftlichen Rahmenbedingungen nicht. Und schließlich das, was ich hier Virtualisierung genannt habe. Das kann man sich am besten am Beispiel der Psychopharmaka verdeutlichen. Also wir alle sehen uns danach, glücklich zu sein. Ja? Und im Zweifelsfall immer ein bisschen glücklicher, als wir es gerade sind. Ein nicht unerheblicher Antrieb, ja, für das, was wir im Leben so tun. Und Sie können natürlich sagen, diesen Zustand des Glücklichseins, ja, den induziere ich mir doch psychopharmakologisch. Also indem ich zum Beispiel ein Psychopharmakon nehmen. In den USA ist es ein bisschen verbreiteter als hier, da weiß man dann, wozu man greifen muss oder wonach man fragen muss. Ja, gehen Sie also zum Arzt, lassen sich was verschreiben. Ist das dann eigentlich das, was wir erreichen wollen? Ja, ich meine, der Zustand des Glücklichseins wird in einem bestimmten Sinn dadurch erreicht. Ja, wir sind nicht mehr so unzufrieden. Aber die Frage wäre doch ein wenig, wollen wir einfach nur glücklich sein oder wollen wir unter bestimmten Umständen oder durch bestimmte Relationen und durch bestimmte Lebenssituationen, durch das, was wir im Leben erreichen, glücklich sein? Das ist das große Thema der Glückspille. Also stellen Sie sich vor, was gibt es da? Es gibt so Romane in den USA, die das zum Thema machen. Stellen Sie sich vor, ein Mann Mitte 50, dessen Lebensinhalt geworden ist, weil er im Beruf vielleicht nicht mehr so gefordert wird und die Kinder sind aus dem Haus und auch sonst passiert nicht mehr so viel, dass er jede Woche den Rasen mäht auf die immer gleiche Art und Weise und auf die immer gleiche Höhe, und er spürt nach einer gewissen Zeit dieser wiederholten Routine eine gewisse Unzufriedenheit mit dieser Situation. Ja, das kann man verstehen. Was soll man dem empfehlen? Ja, was soll der tun? Und wenn Sie jetzt Enhancement-Technologien zur Hand haben, warum sollten Sie dem dann denn nicht sagen, ja, nimm doch diese Pille, dieses Psychopharmakon, da fühlt es sich gleich viel besser beim Rasenmäherschieben. Ja? Das ist ein effizientes Mittel zum Erreichen dieses Zwecks, ich möchte ein bisschen glücklicher sein, als ich es gerade bin. Aber es ist ja vermutlich, ja, würde ich mal sagen, gehen auch Ihre Intuitionen eher in die Richtung zu denken, da fehlt was im Leben, ja, und vielleicht sollte man dieses Leben wieder ein bisschen lebendiger machen oder andere Inhalte finden oder ein Hobby finden oder ich weiß nicht, was Sie sich alles noch ausmalen können, ja, sodass über diese neue Tätigkeit und die neuen Herausforderungen vielleicht wieder ein wenig mehr Glück auch entstehen kann. Ja. Und wenn Sie diese Intuition teilen, dann wäre Ihre Diagnose eben auch die zu sagen, manchmal kann doch möglicherweise so ein Enhancement-Mittel auch verdecken, ja, virtualisieren, in diesem Sinne zu verstehen, dass etwas ganz anderes eigentlich fehlt und etwas anderes anzugehen wäre. Und das wäre so etwas wie das Leben wieder mit etwas mehr Sinn. Und dazu gehört auch oft so etwas wie Fürsorge, leben zu können, wieder mehr von diesen Inhalten in das Leben hineinzubringen. Ja, also da haben Sie auch wieder dieses Spannungsverhältnis. Sie haben ein sehr effizientes Mittel. Und Sie fragen sich aber dann doch, führt das nicht eigentlich in die falsche Richtung? Ja, haben wir eigentlich noch das Problem fokussiert, um was es gehen soll? Oder gucken wir da nicht viel zu eng auf den Körper und das Individuum und dessen mentalen Zustand, statt den Blick etwas weiter zu machen? Also, das sind die Aspekte, die ich Ihnen nennen wollte beim Thema Medizin als Anthropotechnik, Effizienz in der Medizin in dieser Hinsicht. Zweites Beispiel. Transplantation und Organspende. Ja, davon sind die Zeitungen voll, jetzt auch gerade ja in letzter Zeit nun wieder. Immer als auch Skandalgeschichten aufgezogen und ja auch ganz zu Recht. Ich will aber auf diese Skandale jetzt nicht zu sprechen kommen, sondern ich will Sie auf ein anderes Problemfeld hinweisen, was auch mit der Organspende zu tun hat, nämlich das Problemfeld der Verteilungsgerechtigkeit und der Kriterien, die wir da eigentlich zugrunde legen. Stellen Sie sich einen Patienten vor, etwas älter, der akut in die Klinik eingeliefert wird mit schweren Problemen an der Lunge, und er muss gleich auf die Intensivstation, damit das behandelt werden kann. Man untersucht ihn dann gründlich und stellt fest, er hat eine Leberzirrhose, ist Alkoholiker, findet man dann auch raus bei der Gelegenheit, und deshalb hat die Leber ihren Dienst versagt, und es gibt schon das Vollbild einer Leberzirrhose. Die wiederum hat auch eine Nierenschädigung zur Folge, und das ist alles lebensbedrohend. Der Nierenschaden kann auch nicht mehr behandelt werden mit konservativen Mitteln der Medizin, die man da sonst manchmal noch haben kann, weil eben die eigentliche Ursache die Lebererkrankung ist. Die kann nicht mehr geheilt werden. Die einzige Option, wenn man da einen therapeutischen Schritt noch machen wollte, ist die Transplantation. Also Sie brauchen die Leber von einem Postmortem-Spender, von einem toten Spender, der diese Leber spendet, und die kann dann transplantiert werden. Jetzt schaut man sich den Patienten etwas genauer an und stellt fest, ah ja, der ist ja Alkoholiker, und schaut in die Leitlinien der Bundesärztekammer, die es für die Frage gibt, wann denn, und auch von den entsprechenden Fachgesellschaften gibt, die es gibt, ja, für die Frage, wann ist denn so eine Transplantation zulässig. Und da steht eben vieles drin, und unter anderem steht da auch drin, dass Alkoholikern, wenn sie nicht seit mindestens 3 Monate sind es, glaube ich, oder 6, also jedenfalls eine gewisse Zeit lang trocken sind, keine Leber transplantiert werden darf. Warum das so ist, das wollen wir uns jetzt ein bisschen genauer anschauen. Man kann das auf verschiedene Arten und Weisen versuchen zu begründen und einige Arten und Weisen sind besser als andere. Die üblichen ersten Schritte zu so einer Begründung, die man da macht, sind die, wir müssen bei alkoholabhängigen Patienten damit rechnen, dass die auch nach der Operation weiter Alkoholmissbrauch betreiben werden. Und wenn sie das tun, dann werden sie ihrer Leber, auch der neuen Leber, so schaden, dass sie innerhalb kurzer Zeit schon wieder zu Transplantationskandidaten werden. Also das heißt ja, die Leber nützt denen ja gar nichts. Das ist aber natürlich eine Argumentation, die jetzt keine rein medizinische Prognose ist über einen Krankheitsverlauf, an dem der Patient nichts ändern kann. Ja, das ist keine Krebserkrankung, um die es hier geht, die unheilbar, unaufhaltsam voranschreitet, sondern es geht um das Verhalten des Patienten, um eine Prognose über das Verhalten des Patienten. Und Verhalten ist eine sehr variable Größe, die von vielem abhängt und nicht nur vom medizinischen Zustand eines Patienten. Ja. Es gibt sogar Untersuchungen, die auch gerade in Bezug auf Alkoholmissbrauch festgestellt haben, dass sich Patienten nach so einem einschneidenden Eingriff wie einer Transplantation da durchaus ändern können. Also das ist umstritten. Wichtig ist mir hier erstmal nur, das ist kein medizinischer Fakt, auf den Sie da verweisen, wenn Sie sagen, der schafft das sowieso nicht, ja, sondern Sie machen eine Prognose über menschliches Verhalten, das über viele Faktoren beeinflusst werden kann. Das ist das, was man dann Compliance nennt und bei Alkoholikern würde man dann eben mangelnde Compliance voraussetzen und auf dieser Basis sagt man dann deshalb, weil das so feststeht, ändert sich da sowieso nichts für die Patienten und die haben von einer Lebertransplantation nichts. Diese Argumentation, das muss ich ein bisschen den Bogen finden. Also Sie finden solche, jetzt mache ich einen Schritt zurück nochmal. Sie finden immer wieder Situationen, in denen man in der Medizin zu Therapiebegrenzungsentscheidungen gezwungen ist. Und viele davon sind akzeptiert, ja, und ich denke auch sehr wichtig, dass wir die haben. Und die, die wichtig sind und gut sind und akzeptiert sind, das sind die beiden ersten, die hier draufstehen auf dieser Folie. Also Patienten können Behandlungen ablehnen, ja, wenn sie nicht mehr weiter behandelt werden möchten. Und das können die unterschiedlichsten Gründe sein. Da gibt es keine vorgeschriebenen Gründe-Check, ja, also nur bestimmte Gründe sind akzeptabel oder so, sondern wenn ein Patient das sagt und der bleibt dabei und erläutert das ein bisschen und man weiß, der kann das alles einschätzen, dann ist das bindend und man würde eine Therapie einstellen müssen. Das zweite sind Behandlungen, bei denen Sie keine Erfolgsaussicht mehr sehen und wo Sie sagen würden, die weitere Behandlung ist nur noch die Verlängerung unnötigen Leidens. Üblicherweise beschränkt man das auf den Sterbeprozess. Patienten in der letzten Phase einer Krankheit, wo man aus medizinischer Sicht sagen kann, die leben jetzt selbst bei intensivster Behandlung nur noch wenige Tage. Auch da würde man die Behandlung einstellen oder runterfahren können, nicht weiter eskalieren können, um eben diese Sterbephase nicht unnötig zu verlängern. Ja, auch das ist akzeptiertes und praktiziertes Vorgehen in der Klinik. Und Sie können versuchen, den Transplantationsfall, den ich Ihnen eben genannt habe, unter diese Rubrik einzuordnen, ja, indem Sie eben sagen, die Behandlung, die Transplantation hat doch bei diesem Patienten sowieso keine Aussicht auf Erfolg mehr. Aber wie gesagt, was Sie dann machen, um das sagen zu können, ist, Sie nehmen das Verhalten des Patienten als einen nicht änderbaren Faktor hin und sagen, den nehme ich wie einen medizinischen Fakt, ja, zur Kenntnis. Und steht auf tönernen Füßen, denke ich, diese Argumentation. Wenn Sie darauf verzichten und immer noch denken, aber der Alkoholiker sollte keine Leber bekommen, dann ist die Schiene, die Ihnen noch bleibt, und das wird manchmal auch so argumentiert, ist zu sagen, ja, aber wir müssen doch auch an die Gerechtigkeit denken. Und die Spenderorgane, das sind sehr begrenzte Mittel, die wir da zur Verfügung haben. Es gibt zu wenig Spenderorgane für die vielen Patienten, also die so eine Leber gebrauchen könnten. Und gibt es da nicht möglicherweise andere Patienten, die einen besseren, höheren, höherwertigen Anspruch auf dieses Spenderorgan haben als dieser Alkoholiker? Ja? Vielleicht sogar ganz unabhängig davon, wie viel Nutzen er selber von diesem Spenderorgan noch haben könnte. Und da sind Sie dann beim Thema der Gerechtigkeit, der Verteilungsgerechtigkeit in der Medizin. Und Sie haben verschiedene Möglichkeiten, dazu Stellung zu nehmen, ja, auch auf theoretischer Ebene, entlang der Frage, ja, was ist denn überhaupt gerecht? Wann ist so eine Verteilung gerecht? Und ich will Ihnen hier sozusagen zwei, ich mache das ja immer so dichotomisch jetzt hier, ich will Ihnen zwei Möglichkeiten nennen, wie Sie das beantworten können. Sie können sagen, und das ist zurzeit auch noch das, wie in der Transplantationsmedizin üblicherweise verfahren wird, Sie können sagen, und das, es geht nach dem Grad der Bedürftigkeit. Also je kränker jemand ist, je dringender er das Organ braucht, umso eher kriegt das. Das spiegelt sich darin wider, dass wir die Patienten auf der Warteliste nach oben rutschen lassen, je schlechter ihr Zustand wird. Ja, und Sie kennen den einen Skandalfall aus Göttingen, wo ein Arzt genau das versucht hat zu erreichen beim Patienten, ihn also auf dem Papier kranker zu machen, als er war, damit er auf der Warteliste höher kommt. Dass es solche Missbrauchsmöglichkeiten gibt, macht diesen Ansatz nicht schlechter. Ich denke, das ist der beste Ansatz, den wir haben. Wir schauen nach dem Grad der Bedürftigkeit und machen die Vergabe des Spenderorgans davon abhängig. Dann, wenn man das sehr konsequent macht, sollte man aber auch den Alkoholabhängigen die Möglichkeit eröffnen, an solche Organe zu kommen und das nicht kategorisch ausschließen, so wie das bisher den Leitlinien gemäß der Fall ist, wenn Alkoholabhängige, wie gesagt, vorher nicht therapiert worden sind. So, also das ist die eine Linie. Ja? Da würden Sie sich an der Fürsorgeperspektive orientieren und schauen, wem geht es denn am schlechtesten? Der kriegt doch als erster das, was wir da so begrenzt zur Verfügung haben. Sie können aber auch anders argumentieren, und das wird durchaus auch gemacht. Sie können nämlich auf der Grundlage so eines Bildes von effizienter Gesamtnutzenmaximierung, in diesem Fall dann gesellschaftlicher Art, argumentieren und sagen, also, gerecht ist eine Verteilung eigentlich dann, wenn das, was wir jemandem geben, wenn der das entsprechend auch wiederum zurückgeben kann an Leistung für die Gesellschaft. Ja? Also wenn es so ein Geben und Nehmen gibt auf dieser Ebene von dem, was ein Einzelner zu leisten imstande ist und dem, was wir als Gesellschaft ihm dann wiederum zukommen lassen. Also so etwas wie Leistungsgerechtigkeit. Jemand, der da sehr leistungsfähig ist und Nutzen für die Gesellschaft bedeutet, der soll doch auch von der Gesellschaft mehr zurückbekommen als jemand, der das nicht tut. Ja, und dann wären Sie schnell bei der Argumentation zu sagen, jemand, der als einsamer Alkoholiker sein Leben dahin vegetiert und arbeitslos ist, ja, also warum, was soll der denn noch mit dieser Leber, bitteschön, ja, der wird nicht mehr die Impulse in die Gesellschaft bringen, wie, und jetzt malen Sie sich irgendein Gegenbild aus, ja, der erfolgreiche Topmanager mit großer Familie, dessen Kinder noch sein Geld brauchen, damit sie die teuren Schulen besuchen können und so weiter. Also ich mache es wieder sehr schematisch, ja. Aber die Idee ist klar, denke ich. Also Sie bevorzugen dann bestimmte soziale Gruppen gegenüber bestimmten anderen sozialen Gruppen auf der Basis eines angenommenen objektiven Werts des Lebens dieser Person, um die es da geht. Ja. Also Sie machen eine Beurteilung, eine Bewertung des Werts individueller Existenz auf Basis dieser Frage, wer bringt mehr in die Gesellschaft ein und sortieren dann die knappen Mittel, die sie haben, entsprechend dieser Leistung, die die Einzelnen zu bringen imstande sind. Das ist eine Vorstellung von Gerechtigkeit, die es gibt und die vertreten wird und die auf dieser Idee fußt, wir müssen doch da entlang solcher Gesamtnutzenmaximierungsideale denken. Also, aus meiner Sicht ganz klar eine Gefahr, auch hier dieses Effizienzdenkens. So, und nun möchte ich noch auf einen dritten und letzten Beispielfall schauen, wo diese Frage nach Ökonomisierung eine Rolle spielt. Und das ist das Thema der Patientenverfügung. Jetzt liegt es mir so ein bisschen auf der Zunge, Sie zu fragen, ob Sie eigentlich eine Patientenverfügung haben, aber das können wir uns vielleicht für die Diskussion ja aufsparen, ja, diese Frage. Patientenverfügung haben etwas mit Vertrauen in der Medizin zu tun. Das wäre zumindest meine These. Warum ist das so? Zunächst mal sind Patientenverfügungen ein Mittel, was zum Thema Selbstbestimmung gehört. Selbstbestimmung von Patienten im Gesundheitswesen. Warum und auf welche Art und Weise? Also wie ich schon erwähnt hatte, Sie haben immer als Patient, wenn Sie in die Klinik kommen, das Recht zu sagen, Sie möchten bestimmte Behandlungen nicht haben. Also auch wenn Ihnen die vorgeschlagen und sehr nahegelegt werden, können Sie die immer ablehnen. Und Sie haben auch das Recht, zwischen verschiedenen Behandlungen zu wählen, wenn es da verschiedene gleichwertige Behandlungen gibt, ja, und die Ihnen alle angeboten werden. Das können Sie aber immer nur dann machen, wenn Sie einwilligungsfähig sind, das wäre der Fachterminus dafür, also wenn sie in der Lage sind, das einzuschätzen, ja, worum es da geht und zu verstehen, was die Konsequenzen sind, wenn sie bestimmte dieser Mittel in Anspruch nehmen und so weiter und so weiter. Wenn Sie durch Unfall oder im Verlauf einer schweren Krankheit in einen Zustand kommen, wo Sie nicht mehr einwilligungsfähig sind, dann können Sie das nicht mehr. Ja, dann können Sie nicht mehr für sich selber sprechen und diese Rechte wahrnehmen. Und dann schaltet man eben üblicherweise immer einen Betreuer ein. Es gibt verschiedene Wege, auf denen das passieren kann, aber das wäre sozusagen der Ersatz für Sie. Das sind dann aber nicht mehr Sie selber. Ja? Und wenn Sie nun möchten, dass in dieser Situation aber nicht irgendjemand, der Betreuer ist, für Sie sprechen soll oder für Sie sprechen muss, dann können Sie eine Patientenverfügung machen. Da steht nämlich genau das drin, wie soll mit Ihnen verfahren werden, medizinisch, ja, wenn Sie in bestimmte schwere Situationen geraten, in denen Sie nicht mehr für sich selber entscheiden können. Das ist die Idee der Patientenverfügung und das ist ja erstmal eine gute Sache zur Ausweitung, Verlängerung, kann man vielleicht auch sagen, des Selbstbestimmungsrechts von Patienten. So, und bevor ich Ihnen jetzt ganz viel weiteres dazu sage, lasse ich Sie erstmal einen Blick auf eine Beispielpatientenverfügung werfen. Also ich habe die so ein bisschen, ich habe die abgeschrieben und so ein bisschen versucht, die Typografie dabei zu behalten. Ja, das kommt nicht von mir. Die war auch noch ein bisschen länger, ich habe so einen Auszug draus gemacht. So, und wenn Sie jetzt so einigermaßen durch sind damit, dann erzähle ich Ihnen ein bisschen was zur Situation, in der dieses Dokument aufgetaucht ist. Das war ein Patient auf der neurologischen Intensivstation hier in Freiburg. Der war Ende 50 und der hatte ein Aneurysma im Gehirn. Das ist so eine Blutblase im Gehirn, die vorher nicht bekannt war und die ist geplatzt. Das kann passieren. Das Resultat ist dann, sind dann große, schwere Gehirnblutungen. Bei diesem Patienten so schwer, der ist dann notfallmäßig eingeliefert worden, so schwer, dass er in den Zustand eines Wachkomas gerutscht ist. Irreversibel, also Wachkoma heißt, so bestimmte Reflexe funktionieren noch, bestimmte Gehirnfunktionen sind noch da, aber sie sind in einem Zustand, ja, den man schon als eine Art von Bewusstlosigkeit beschreiben muss, also zumindest Sprechen und bewusstes Reagieren und Wahrnehmen ist nicht mehr möglich. Und dieser Zustand, man diagnostiziert den dann nach so einer bestimmten Zeitspanne, um sicher zu sein, dass sich da bestimmte Regionen des Gehirns nicht noch wieder erholen. Dann ist der irreversibel, ja, und man weiß, diese Patienten, die werden da so weiter liegen, ohne Aussicht auf Verbesserung. Und sie können die aber gleichzeitig sehr lange am Leben erhalten, wenn sie künstlich beatmen, manchmal nötig, nicht immer bei Wachkoma-Patienten, und künstlich ernähren. Ja, beides keine so wahnsinnig schwierigen Eingriffe mehr. Und dann können Sie so einen Patienten in ein entsprechendes Heim überweisen und die können da jahrelang so noch liegen. Und das war so ein bisschen die Perspektive für diesen Patienten auch. Und man wusste nicht so richtig, wie man weitermachen soll. Also soll man noch diese Therapie denn wirklich fortsetzen oder nicht? Und die Mutter des Patienten, die hat sich da um ihn gekümmert und war auch Betreuerin, die kam dann eben an eines Tages im Verlaufe dieser Behandlung und hatte dieses Dokument dabei, von dem sie gesagt hat, das ist die Patientenverfügung ihres Sohnes. Ja, und man müsse die doch jetzt akzeptieren, weil das ja ziemlich eindeutig ist, was da drin steht. Ich will keine Maßnahmen zur Lebenserhaltung in irgendeiner Form haben, absolut keine. Ja, ist doch eindeutig. So, aber da waren die Chirurgen doch etwas zurückhaltend und wussten nicht so richtig, was sie damit machen sollten. Und dann gibt es manchmal etwas, das heißt dann Ethikberatung an der Uniklinik und da kommen dann so Leute wie ich dazu und dann versucht man sich ein Gesamtbild zu machen von der Situation und eine gute Entscheidung zu finden. Und ich weiß nicht, wie es Ihnen gegangen ist beim Lesen dieses Textauszuges hier, aber ich denke doch, so ein paar Fragen tauchen ja auf, wenn man sich überlegt, wie kann man denn, also was ist der Wille dieses Patienten und wie kann man den gut umsetzen in der Situation, die jetzt eingetreten ist. Und Sie können sehr viele Fragen dazu stellen. Sie können zum Beispiel die Frage stellen, wie ging es dem, als er das geschrieben hat? Der erste Satz beginnt mit, es geht mir richtig gut, ja, und jetzt schreibe ich das. Wenn Sie da mit einem Psychiater drüber sprechen, sagt er, das ist leider das, was psychiatrische Patienten häufig sagen, dass sie so gar nicht depressiv sind und es ihnen so richtig gut geht. Also es wäre ein Punkt, ja, den man diskutieren kann, war bei diesem Patienten jetzt nicht so entscheidend, weil auch nach Auskunft des Hausarztes da jetzt keine Anzeichen für so eine klinische Depression oder sowas vorlagen. Ja, also da hatten wir jetzt nicht so die großen Zweifel, der war entscheidungsfähig. Ja, dann kommt dieser Absatz mit, ich will keine Maßnahmen zur Lebenserhaltung in irgendeiner Form haben. Eine naheliegende Frage da wäre, wann denn keine Maßnahmen? Ja? Also auch dann, wenn die Maßnahmen helfen können, dass sie in 2 Tagen wieder ganz munter durch die Gegend laufen? Oder nur dann, wenn wir bei einer Entscheidung am Lebensende sind, Sterbephase? Oder eben möglicherweise dann, wenn wir in dieser Wachkoma-Entscheidung sind, so wie jetzt. Ja? Soll das für dieses ganze Spektrum gelten, nur für eins? Wenn da gar nichts steht, weiß man nicht so richtig weiter. Wenn Sie sich ganz eng an den Gesetzestext halten, es gibt ein Gesetz für die Umsetzung und ja, für den Status von Patientenverfügung, da steht drin, in einer Patientenverfügung muss dargelegt werden, welche Maßnahmen in welcher Situation gewünscht werden. Ja? Da würden Sie sogar als Jurist dann hier sagen, da fehlt ja die Situation. Ist vielleicht ein bisschen spitzfindig, weil man sagen kann, wenn jetzt jemand sagt, nie und nimmer keine Behandlung, ja also dann halt für alle Situationen keine Behandlung. Ja. Also da kann man sich drüber unterhalten und das haben wir in dem Fall auch getan. Da sage ich gleich noch ein bisschen mehr dazu. Das, was uns am meisten Probleme zunächst mal gemacht hat, war dieser hier letzte Satz. Schuld an meinem Tod hat keine mir bekannte Person. Steht in einer Patientenverfügung eines Menschen, der von keiner Krankheit wusste, die er hatte und für den das Thema Tod natürlich irgendwie wie für uns alle ja ein Thema ist, aber nicht in irgendeiner spezifischen Art und Weise, der schreibt da jetzt rein, Schuld an meinem Tod hat keine mir bekannte Person. Wieso das denn? Was soll das heißen? Ja. Auch da können Sie versuchen, verschiedene Antworten zu geben. Eine Hypothese, die immer mal wieder, auch wenn ich den Fall so jetzt vor Publikum vorstelle, ist die, ja, der wollte da einfach den Druck von den Angehörigen nehmen, ja, dass da niemand jetzt irgendwie verdächtigt wird oder so, wenn der mit einmal stirbt. Weiß ich nicht. Ja, kann man vielleicht so auslegen. Eine naheliegende Hypothese aus meiner Sicht ist, das ist gar keine Patientenverfügung im Hinblick auf irgendeine spätere Krankheit, sondern das ist die Ankündigung eines Suizids, mit der wir es hier zu tun haben. Ja, dieser Mensch wollte Suizid begehen und dieses Dokument ist dazu da, für den Fall, dass der Suizid schiefläuft, sicherzustellen, dass er nicht wieder ins Leben zurückgeholt wird. Ja. Ob das so war, haben wir nicht mit letztgültiger Sicherheit klären können, auch nicht bei dieser Ethikberatung. Wir haben das mit der Mutter ein wenig hin und her erwogen, ob das sein könnte. Und sie hat das im Grunde bestätigt, also dass das denkbar ist, weil er immer mal wieder so Dinge geäußert hat, wie ja, er will ja nicht mehr und er weiß ja nicht, wozu das alles noch gut ist und so. Wir konnten es nicht endgültig klären. War letztlich in diesem Fall auch nicht wirklich jetzt die Frage, deren Beantwortung uns so wahnsinnig viel weitergeholfen hätte, weil wir jetzt keinen Zustand hatten, wo wir ihm wirklich hätten helfen können, nochmal wieder zurück ins Leben zu kommen und wo man dann vielleicht hätte sagen können, ja, man kümmert sich noch einmal um ihn in anderen Arten und Weisen, sodass vielleicht ja der Suizidwunsch davon selber verfliegt, ja, wie man sich das immer so wünscht. Darum ging es ja gar nicht mehr. Ja. Der Patient lag im Wachkoma. Und deshalb war dann letztlich doch wieder die Frage, ja, wissen wir denn mehr darüber, was er für diesen Zustand Wachkoma gewollt hätte? Und auch da konnte uns die Mutter in dem Fall ein bisschen weiterhelfen mit so ein paar Berichten darüber, wie die sich unterhalten hatten mal über dieses Thema und dass er in dem Fall keine Weiterbehandlung gewünscht hätte und so Dinge. Also das sind dann immer so Erzählungen, wie hört man eigentlich öfter? Und ich frage mich immer, wie viele Sendungen dieser Art es im Fernsehen so gibt. Also sie hätte mit ihm da zusammengesessen und die hätten dann irgendwie ZDF oder Report Mainz oder ich weiß nicht was geguckt und da wäre wieder sowas gekommen über diese Wachkoma-Patienten in so Heimen und er hätte dann zu seiner Mutti gesagt, also sorg bitte dafür, wenn ich jemals in so einen Zustand komme, dann möchte ich da nicht vor mich hin vegetieren müssen. Ja. Also das war sehr glaubhaft, auch wenn, wie gesagt, ich immer überrascht bin, wie viele Leute im Fernsehen was über Wachkoma-Patienten gesehen haben. Aber das war sehr glaubhaft und wir haben dann die Entscheidung auch entsprechend so getroffen, ja, dass die Therapie da begrenzt werden soll. Also das hieß in diesem Fall tatsächlich Beendigung der künstlichen Beatmung. Ja. Soweit kann das dann gehen. Was mir hier wichtig ist, ist die Patientenverfügung. Und das ist natürlich ein Extrembeispiel hier. Ja. Es gibt Patientenverfügungen, die sind da etwas einfacher in der Umsetzung. Aber sie haben ein Problem immer bei Patientenverfügungen, das sind Schriftstücke. Und die können frei formuliert sein wie diese hier und dann haben Sie diese Art von Problemen im Extremfall und sonst haben Sie, ja, Sie werden immer diese Art von Interpretationsschwierigkeiten haben. Oder es sind Formulare, wo Sie so Kreuzchen machen, ja, und auch dann haben Sie Probleme bei der Frage, wie genau wusste jemand, was da auf ihn zukommt, wann hat er das eigentlich gemacht, hat sich der Wille inzwischen geändert und so weiter und so weiter und so weiter. Ja. Und diese Fragen, Also ich denke, man muss die ernst nehmen. Ja? Die sollen nicht dazu führen, dass man sagt, Patientenverfügung sind irgendwie hinfällig und wir brauchen uns um die nicht zu kümmern. Aber sie brauchen Antworten auf diese Fragen und die kriegen sie nicht aufgrund der Patientenverfügung. Die Patientenverfügung kann ihnen helfen, da in bestimmte Richtungen zu fragen und in bestimmte Richtungen zu denken. Aber sie brauchen doch immer irgendjemanden, der das ergänzt. Ja? Sie brauchen so jemanden wie die Mutter in unserem Fall hier, die Patienten kennen und die für die sprechen. Ja? Und deshalb wäre so eine Praxisempfehlung, jetzt können Sie mit nach Hause nehmen, wenn Sie wollen, wenn Sie eine Patientenverfügung machen, dann machen Sie auch eine Vorsorgevollmacht dazu. Da können Sie nämlich reinschreiben, wer für Sie mitsprechen soll und diese Patientenverfügung erläutern soll, wenn Sie mal nicht mehr für sich selber entscheiden können. Ja? Das halte ich für eine sehr, sehr sinnvolle Ergänzung. Man fragt sich ja aber doch, warum sind denn Patientenverfügungen so ein großes Thema für uns? Also warum denken wir, wir brauchen eine Patientenverfügung, wenn doch offenbar das mit der Umsetzung jetzt nicht so wahnsinnig einfach ist? Ja? Also die Patientenverfügung macht es einem nicht wirklich immer einfacher herauszufinden, wie können wir dem Patientenwillen gut genügen. Trotzdem scheint das so ein bisschen der heilige Gral der Medizinethik ja fast zu sein zurzeit. Wir brauchen Patientenverfügung. Warum ist das eigentlich so? Warum wollen so viele Leute Patientenverfügung haben? Ich denke, das hat auch damit zu tun, zumindest auch damit zu tun, dass wir Misstrauen haben in die Medizin. Ja? Wir vertrauen den Ärzten da nicht mehr, wenn die da in der letzten oder bei schwerer Krankheit oder in der letzten Lebensphase an unserem Bett stehen, dass die das machen, was für uns gut ist und was wir uns wünschen würden. Und warum tun wir das nicht? Naja, und eine naheliegende Antwort darauf ist natürlich die, weil wir denken, zu Recht oder zu Unrecht, dass die Kliniken doch nur noch dazu da sind, nach bestimmten Vorgaben des DRG-Abrechnungssystems Umsätze zu erzielen, Gewinne zu erzielen, ja, damit sie ihre eigene Existenz sichern können und möglichst gut dastehen. Und das kann ja zu Überversorgung führen, also sie können in bestimmten Fällen zu viel Behandlung bekommen, davon lesen sie immer mal wieder in der Zeitung. Es kann aber natürlich auch dazu führen, dass sie möglicherweise am Lebensende nicht mehr das kriegen, was sie noch brauchen. Ja, also in beide Richtungen kann das theoretisch gehen und beide Möglichkeiten sorgen dafür, dass man unwohl sich fühlt, ja, wenn man da durch diese Krankenhaustür geschoben wird. Ja, das heißt, und ich will jetzt eigentlich nicht diskutieren, ob das richtig ist oder nicht, dieses Misstrauen zu haben. Ich glaube, oft ist es übertrieben. Aber die Tatsache, dass das Gesundheitswesen so stark unter dem Aspekt Gewinnmaximierung, Effizienzorientierung diskutiert wird, führt dazu, dass wir das Vertrauen verlieren, dass die Leute, die da arbeiten, sich um uns und unsere Wünsche kümmern, wenn wir denn mal so weit sind, dass wir deren Hilfe benötigen. Ja. Also auch das ein Problem der Ökonomisierung, das man auf unterschiedlichen Ebenen wahrscheinlich angehen müsste. So, und damit will ich ein kleines Fazit ziehen. Was sind denn nun die Gefahren, einmal im Rückgriff auf das, was ich Ihnen jetzt alles so berichtet habe, die Gefahren vollständiger Ökonomisierung, also wirklich, ich spreche ein wenig im Konjunktiv, ja, das ist nicht das, was heute so der Fall ist, aber es ist etwas, wo man sagen kann, bestimmte Entwicklungen gehen in diese Richtung und wir müssen doch schauen, wie wir denen rechtzeitig begegnen können. Es kann so etwas geben wie eine Erosion der Leitnormen von Krankheitsbehandlung und Leidenslinderung in der Medizin. Das ist das Thema Enhancement, also Medizin mit einmal als Dienstleistung für alles Mögliche, was man sich so an Verbesserung wünschen kann, unter möglicherweise in Kaufnahme, dass soziale Phänomene solcher Probleme ausgeblendet werden, soziale Seiten und Aspekte solcher Probleme ausgeblendet werden. Zweitens, das ist das Thema Verteilungsgerechtigkeit und ich hatte Ihnen Transplantationsmedizin als ein Beispiel genannt. Es könnte dazu kommen, dass wir wieder anfangen, den gesellschaftlichen Wert individueller Existenz zu bestimmen und von daher meinen, in der Lage zu sein, berechnen zu können, wer denn nun ja, das Anrecht auf bestimmte medizinische Leistung hat und wer nicht, nach Maßgabe dessen, wie leistungsfähig er denn nun ist und welchen Wert seine Existenz hat und welchen nicht. Ja. Und dass wir abrücken von der Idee, Bedürftigkeit soll da uns doch vorgeben, wie wir uns zu verhalten haben. Und letztlich drittens, es kann zu so etwas wie einem Vertrauensverlust in die Medizin kommen, mit der Folge, dass wir uns flüchten, in Auswege, wie zum Beispiel die Patientenverfügung, die in bestimmten Situationen sicher ganz hilfreich ist, aber in vielen eben auch nicht, ja, und die sicherlich nicht das Problem beheben kann, wie können wir dafür sorgen, dass wir die Ausrichtung der Medizin am Prinzip der Fürsorge sicherstellen können und dass wir als Patienten auch in der Lage sein können, darauf zu vertrauen, dass wir doch im Großen und Ganzen entlang dieser Norm behandelt werden. So, und damit danke ich Ihnen für die Aufmerksamkeit und bin gespannt auf Fragen.